Kein Problem, auch weil ich weiß, viele haben ähnliche Probleme und ich sitze nicht allein im Boot. Also das war eine große Hilfe. Später im täglichen Leben, ich habe jetzt die wichtigen Parts vom Chris am Ende noch verpasst, hätte ich auch gerne gehört, aber also mir hilft es heute, dass ich auch Filter, zum Beispiel Pornofilter auf dem Computer installiert habe oder egal, wo ich Internetzugang habe. An der Uni, in der Bibliothek, wo viele sitzen, ist kein Problem, aber wenn man alleine irgendwo ist und hat Zugang oder hat Langeweile wie König David oder so, dann es ist gut, wenn man solche Schutzmechanismen irgendwo noch hat. Teilweise wird das auch angeboten, also in der Gemeinde, dass man jemanden findet, mit dem man sich austauschen kann vertraulich, sich gegenseitig Rechenschaft im Grunde abgibt und sagt, nee, wie sieht es bei dir aus? Gerade hast du Probleme in letzter Zeit gehabt oder ne, wie ist es? Lass uns sonst nochmal drüber beten. Und es sind beständige Sachen, die man wahrscheinlich nicht einfach an den Haken hängen kann. Also bleib da im Gespräch, auch einfach mit Gott und mit jemandem, dem es vielleicht ähnlich geht wie dir. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich weiß nicht, was. Vielleicht.
Hast du alles
Okay.
richtig? Habe ich alles gesagt, oder?
Ja. Also nur weil man das jetzt irgendwie anders in Kontrolle hat als vorher. Man fühlt sich manchmal ein bisschen wie ein anonymer Alkoholiker, also ein trockener Pornosüchtiger. Ja. Das heißt nicht, dass man da nicht wieder reinfallen könnte. Und ich glaube, wenn man es tut, ist es schlimmer als vorher. Da muss man echt aufpassen. Und gerade dafür ist es halt wichtig, dass du kontinuierlich im Grunde Feedback bekommst, auch von dem anderen oder dich austauschen kannst, einfach über deine Situation da berichten kannst und mit Gott im Gespräch bleibst. So viel würde ich jetzt dazu sagen.
Okay.
Jungs,
Okay. Dann nehme ich einfach mal die nächste Frage, die hier ist. Ein Mädchen denkt viel über Beziehung nach. Ihre Eltern sind schon junge zusammengekommen, also in jungen Jahren. Und da viele Jungs in meinem Alter sich kindisch benehmen, denke ich oft über ältere Jungs nach. Ist es sinnvoller, mit älteren Jungs zusammen zu sein, als mit Jungs in meinem Alter? Ich würde zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, bist du persönlich an dem Punkt, wo es für dich dran ist, zu heiraten und überhaupt an eine Beziehung zu denken? Wie ich vorhin schon gesagt habe, das wäre eine Frage, die du abklären kannst. Und das zweite, was ich dazu sagen würde, ist, ich denke nicht, dass Alter eine Rolle spielt. Ich habe Freunde da. Ich glaube, sie war in ihren 50ern und er war in seinen 30ern und die haben geheiratet und das funktioniert. Also ich weiß nicht, ob man da Regeln aufstellen kann. Wichtiger als aufs Alter zu sehen, wäre auf die anderen Dinge zu sehen. Wie ist sein Leben mit Jesus? Ist er da stark? Vision, geistliche Einheit, all diese Dinge, die wir da besprochen haben, wie sein Charakter. Das fände ich jetzt wichtiger, als zu gucken, ist der, weiß nicht, 1 oder 2 Jahre älter oder 10 Jahre. Je älter man wird, desto weniger spielt dieser Altersunterschied auch eine Rolle dann. Also da würde ich persönlich mir jetzt keinen allzu großen Stress machen oder allzu strenge Regeln festlegen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Die Frage ist, was willst du? Du sprichst davon, und das bist nicht nur du, sondern der du das hier geschrieben hast. Es sind auch noch andere hier, die genau dasselbe geschrieben hätten. Was willst du? Wenn du, ja, die Jungen in meinem Alter sind kindisch, also bin ich da mit älteren Jungen. Was willst du denn? Was willst du von den Jungen? Was ist dein Ziel? Was willst du hören? Ja, wenn du, das musst du dich fragen. Warum bist du überhaupt? Welche Freunde wählst du dir? Aus welchem Grund? Mit wem bist du zusammen? Aus welchem Grund? Und das ist die Frage, die du dir stellen musst. Viel wichtiger. Ja? Jungs werden dich immer umschwärmen. Das ist egal, wo du hingehst. Wenn du umschwärmt werden willst, weißt du das? Dann geht es eigentlich nur um dich selbst. Ist jemand hinter dir? Ja? Man sagt, wie schön, wie toll du bist. Oder? Dich ernst nimmt, und die jüngeren Jungs sind halt, ja, die in meinem Alter, die sind halt kindisch. Das ist schon richtig. Aber weißt du was, dann such dir doch gute Freundin. Ja, dann brauchst du nicht diese Anerkennung von Jungs und weil was ist dein Ziel? Wenn du dich billig weggeben willst, wenn du gesehen werden willst, damit du Bestätigung bekommst, stell dir diese Fragen. Stell dir diese Fragen, weil ich glaube, du hast hier ein Problem mit Bestätigung. Du brauchst Bestätigung. Du brauchst, dass jemand dir sagt, wie hübsch du bist, wie schön du bist, wie toll du bist. Und wenn du das bei Menschen suchst, dann hast du ein tierisches Problem. Weil die Bombe geht dermaßen nach hinten los. Dass Jesus sagt, ich habe für dich alles gegeben. Ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb. Du bist mein Kind. Ich habe dich wunderschön gemacht. Und ich gebe alles für dich. Und das muss das sein, was dir Zufriedenheit gibt. Das muss das sein, was dir Ruhe gibt. Und nicht, was andere Jungs denken über dich. Ja, pass da echt auf dich.
Das ist eine Frage an mich auch. Bitte nochmal eine Erklärung, warum es nicht den einen gibt. Es gibt mehrere potenzielle Partner, aber gibt es nicht den richtigen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Eine ist, gibt es den einen und wenn ich den einen versäume oder der eine mich versäumt, dann gibt es keinen anderen mehr für mich.
Pech gehabt.
Dann hast du halt... Ja. Es gibt ja Klöster, also die haben Personalmangel. Dann ist das vielleicht ein Schicksal, ich weiß nicht. Mein Grund dazu wäre einfach die Umkehrfrage zu stellen, ja, wer sagt denn, dass es den oder die eine gibt? Wenn ich die Bibel lese, finde ich das nicht unbedingt. Andere Frage ist, gibt es den Richtigen? Ja, das glaube ich schon. Es gibt den Richtigen oder die Richtige und all diese Dinge, die ich auch aufgezählt habe. Er oder sie wird auf jeden Fall hundertprozentig Christ sein, Jesus lieb haben, geisterfüllter Nachfolger sein. Das ist sicher. Und dann, wenn du noch deine Augen ein bisschen aufhältst und guckst, wie weit ihr zusammenpasst, geht in dieselbe Richtung, dann glaube ich, kannst du schon den Richtigen finden. Aber da gibt es vielleicht auch mehrere auf diesem Planeten von 7 Millionen Menschen, die da zu dir...
Millionen?
7 Milliarden Menschen, die da zu dir...
Ich wollte nur nachfragen, auf welcher Welt du bist. Auf die Grünen!
Nee. Ja, also das wäre so meine Antwort. Ich glaube, dass es nicht den einen gibt, aber ich glaube, dass es den richtigen gibt. Das glaube ich schon. Und dass Gott fähig ist,
den einen
auch in dein Leben zu bringen.
Hast du, nachdem du den Ring an hast, dann hast du den einen. Ja? Aber das ist total interessant. Hatten wir gerade unten drüber. Das habe ich am Donnerstag mit jemandem gesprochen. Und er sagte, die hatten keine Ehevorbereitung. Und dann haben die sich überlegt, wo die dann zusammen waren. Oh, wir gehen einfach zu verheirateten Paaren und fragen die Paaren und fragen die zwei Fragen. Die erste ist, welchen Tipp könnt ihr uns geben für Beziehung? Was ist so? Und welchen Tipp könnt ihr uns geben für Sex? Ja, das haben die gemacht. Teilweise zusammen, teilweise getrennt. Nochmal ein paar gefragt. Dann ist er an einen reingekommen, der war Inder. Und der hat gesagt, also ich kann dir einen Tipp geben, aber eigentlich habe ich einen Vorteil da. Weil ich wurde in die Ehe hineingegeben. Meine Eltern haben mir meine Frau ausgesucht und die musste ich heiraten. Und dann habe ich einen Vorteil.
Warum hast du denn einen Vorteil?
Und dann sagt er, also pass auf. Ich musste mich erst verpflichten und dann habe ich mich verliebt. Meine Liebe basiert auf meiner Verpflichtung. Und du verliebst dich erst und dann hast du Liebe und dann gehst du in eine Verpflichtung ein. Und solange das die Basis bleibt für deine Verpflichtung, wird das nicht reichen. Aber es kommt der Zeitpunkt in deiner Ehe, wo du nicht mehr liebst. Nicht mehr nur verliebt bist, sondern auch nicht mehr liebst, Leute. Das ist ganz krass. Aber das ist ganz krass. Und viele von euch wissen das. Ihr kennt das von euren Eltern. Oder ihr habt das auch sonst so erlebt. Die lieben sich nicht mehr. Und weißt du was? Das ist eine Realität, die kommen kann. Und wenn dann deine Verpflichtung auf der Liebe basiert, hast du ein Problem. Weil dann hast du ganz viele Optionen sonst wo. Weil ich liebe mich ja nicht mehr, also warum muss ich jetzt weiter verpflichtet sein? Und deshalb muss ich das in der Ehe immer ändern. Die Liebe muss aus der Verpflichtung basieren. Du musst, ich habe mich dir verpflichtet, du bist mein und ich bin dein. Und das ist, warum wir zusammen sind. Und das Schöne ist, wenn du das lebst nach Gottes Maßstäben und das durchziehst, dann wirst du dich verlieben. Dann wirst du dich verlieben auf eine ganz andere Art und Weise als vorher. Und Gott erlaubt es ganz oft in Ehen, die so rum aufgebaut sind. Ja, unten verliebt sein, das ist die Basis. Und oben, okay, jetzt verpflichte ich mich auch, jetzt heiraten wir. Und was Gott macht ganz oft, das stelle ich ganz oft fest bei Ihnen. Gott geht her und nimmt die Ehe und rüttelt die durcheinander. Wow! Und plötzlich ist keine Liebe mehr da. Weil Gott will, dass du dich verpflichtest. Und wenn daraus dann die Liebe entsteht, das ist eine Liebe, die halten wird. Und eine Verpflichtung einander, die halten wird, die alles überleben kann. Okay? Das war so.
Genau. Ich schließe gleich die nächste Frage an, weil das eigentlich in dieselbe Richtung geht. Das ist die Frage, was, wenn man den oder die Falsche, den Falschen heiratet? Scheidung? Fragezeichen? Nein?
Setzen.
Ich glaube, was der Chris gesagt hat, stimmt. Sobald du vor dem Traualtar stehst und diese Hingabe machst, dann ist er oder sie die oder der Richtige für dein Leben. Selbst wenn das total auf dem falschen Fuß steht. Aber ich glaube, du kannst fest wirklich mit Gottes Hilfe rechnen und auch damit rechnen, dass er das zu deinem Guten verwenden wird. Selbst wenn es von allen 100 möglichen Partnern, die zu dir passen, die Nummer 99 ist, ja, eigentlich nicht der beste, einfachste Kombination vielleicht von euren Persönlichkeiten oder Interessen oder den ganzen Hintergründen, kulturellen Dingen, dem Ganzen. Sobald du diesen Ring ansteckst, wird diese Person die Nummer 1 in deinem Leben. Und danach kommt eigentlich gar niemand mehr. Das ist dein Partner für das Leben. Die Frage ist, wie gehst du dann weiter? Und das ist genau der Trugschluss hier. Dieses, ich probiere mal an und was, wenn ich rausfinde, das ist ein bisschen schwierig, was eigentlich die meisten rausfinden, weil, sind wir mal ehrlich, wirklich kennenlernen man sich erst in der Ehe und da findet man ganz viel Sachen raus, die man vorher nicht so genau wusste oder auch nicht bedacht hat und auch bei sich selber. Ich war so ein geduldiger Mensch als Single. Da hat Jesus mich echt verändert und dann habe ich geheiratet und dann kommen Kinder und du merkst, wie du einfach an deine Grenzen kommst, wieder ganz neu und du merkst, wie viel Dreck noch in dir drin ist. Und genauso ist es bei deinem Partner. Und ich glaube, Jesus wurde ja gefragt, wie das ist mit Scheidung und er hat gesagt, nee, keine Möglichkeit. Eine Ausnahme vielleicht, wenn Ehebruch passiert ist, dann kann man drüber nachdenken, ist aber auch kein Muss, aber alles andere. Deswegen, überlegt euch vorher gut, guckt euch vorher gut und lange an, wem ihr das Ja-Wort gebt. Und dann, wenn ihr es getan habt, ist das dein Mann und das deine Frau. Und wirklich, diese Gedanken, weißt du, was du mit dem Zettel am besten machst? Wegschmeißen, weil wenn du anfängst, über Entscheidung zu denken, dann bist du schon den ersten Schritt in die falsche Richtung gegangen. Ich glaube, die Frau von Billy Graham wurde mal gefragt, ob sie je an Scheidung gedacht hat und sie hat gesagt, an Mord ja, an Scheidung nein. Und mit der Einstellung müssen wir auch reingehen. Und
ja? Ja? Ja?
Nee, wirklich, es ist ein Bund für das Leben und jeder geht ein Risiko ein. Ich meine, als wir geheiratet haben, wir haben uns schon gekannt, wir haben über vieles geredet, aber die 100%, meine Frau ist aus Kalifornien, ich wusste nicht, ob sie hier zum Beispiel sich wohlfühlt, ob das klappt hier und man geht immer ein Risiko ein. Aber wir sind das mit dem Gedanken oder mit dem Commitment eingegangen, egal was passiert, wir bleiben zusammen. Wir stehen zu diesem Commitment und so ist es. Und wenn du nicht bereit bist dazu, dann bitte heirate nicht. Sei ein glücklicher Single und diene dem Herrn.
Hat sich das hat erledigt vorne? Oder?
Was ich wollte fragen, was passiert, wenn der Partner sich gar keine Mühe mehr gibt. Also wenn du vielleicht alles tust, damit es noch funktioniert, aber derjenige
Pass auf, die Frage ist, was ist denn Ehe? Wenn Ehe die Entscheidung ist, ich entscheide mich für dich, weil du dich für mich entscheidest, das ist die Basis davon. Weil, oh, du hast aufgehört, dich für mich zu entscheiden, also höre ich auch auf, mich für dich zu entscheiden. So, wenn das Ehe ist, dann hast du ein Problem, dann fang nicht an, weil das ist nicht Ehe. Das ist Ehe wie, das ist Beziehung, da musst du nicht, das ist was weiß ich, das sind Freundschaft von Kindergartenkindern. Ja? Das ist, ich gebe dir was, aber Leute, das Ding ist, wir machen das und wir denken auch so, weil wir selbstsüchtig sind. Aber Gott sagt, ihr Frauen, liebt eure Männer und achtet sie. Wenn sie euch auch lieben und euch achten. Nein. Er sagt, ihr Frauen, liebt eure Männer und achtet sie. Und er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, die Christus die Gemeinde geliebt hat, die sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn sie dich zurückliebt. Nein. Du liebst sie. Das ist das, was Gott von dir will. Als Ehemann und als Ehefrau. Und das ist das Ding. Nur weil die Liebe mal weg ist für eine Zeit und nur weil es mal richtig Arbeit ist, habe ich nicht die Option zu sagen, ja, weißt du was, dann stoppen wir es halt, dann brechen wir es halt ab. Die Option, von der musst du dich scheiden. Du musst dich scheiden von der Option. Weil, pass auf, schau, wenn du das nicht bereit bist zu kämpfen, dann bist du es bereit für keinen. Dann bist du es bereit für keine. Dann musstest du in der Konsequenz auch nie wieder eine andere Beziehung eingehen. Aber dem ist nicht so. Du gehst sofort wieder eine Beziehung ein. Du suchst sofort wieder nach dem Partner. Sehen wir immer wieder bei Scheidung, richtig? Mama. Aber damit belügst du dich selbst. Weil es geht nur um dich selbst. Scheidung ist eines der selbstsüchtigsten Aktionen, die du machen kannst. Ich kriege mir nicht mehr das, was ich will, also höre ich auch auf zu investieren. Und deshalb ist das dann hier vorbei. Aber Gott sagt, sorry. Super genial. Aber Gott sagt, so wie Christus sich dir verpflichtet hat, so solltest du dich auch deinem Partner verpflichten. So wie Jesus gesagt hat, ich sterbe für dich und gebe dir Leben, dass du leben kannst. Ohne dass du irgendwas bringen kannst, genauso sollen wir unseren Partner sein. Und deshalb ist diese Option nicht, dass es mal hart wird, hey, das Leben ist nicht einfach.
Kommen im Leben, so ist es. Ja,
das ist die Realität. Es wird hart sein. Und es gibt Zeiten, die richtig hart sind und die auch ganz, ganz lange sein werden. Aber wenn ich dann einfach nur den einfachsten Weg raussuche, dann ist das selbst so. Und dann sollte ich auch nicht wieder in eine neue Beziehung reingehen, weil ich nicht beziehungsfähig bin. Versteht ihr mich? Hört ihr mich? Das ist zwar unglaublich schwierig, aber das ist das, was ich eben von dem ich eben gesprochen habe. Die Liebe ist weg, also muss ich mich nicht mehr verpflichten.
Und wichtig, das Ganze auch von deiner Beziehung zu Gott aus zu betrachten. Es ist eigentlich auch ein Commitment an ihn. Und jetzt selbst für den Fall, dass dein Partner sagt, ist mir alles völlig egal. Und selbst wenn er sagt, ich will Jesus nicht mehr nachfolgen, ja, ich mach sonst was. Was machst du? Du bist ja nicht verantwortlich für die Entscheidungen deines Partners. Was machst du vor Gott? Und ich meine, wir haben Frauen in der Gemeinde, wo die Ehepartner nicht gläubig sind. Und das ist ganz schwierig, aber trotzdem auch sehr gottesfürchtige Frauen, die mir wahnsinnig Vorbilder sind und das wirklich auch leben. Wie lebst du in dieser Beziehung, dass es Jesus Ehre bringt? Darum geht es in unserem Leben. Nicht um mich, es geht um ihn, dass er geehrt wird. Es gibt Extremsituationen, das kann man auch sagen, wenn dein Mann gewalttätig wird gegen dich oder so, oder Missbrauch, solche Dinge, da kann es durchaus auch mal angebracht sein, sich zu trennen, räumlich zu trennen auch, ja, aber das heißt auch nicht gleich Scheidung und das anzugehen, auch Hoffentlich bist du dann auch in einer guten Gemeinde angebunden, wo auch wirklich hier Gemeindezucht geübt wird und dein Mann auch verantwortlich gehalten wird für diese Dinge. Aber das ist ein anderes Thema. Oder 1. Korinther 7, wenn du mit einem Ungläubigen verheiratet bist, was du nicht sein wirst, weil du wirst nur einen Christen heiraten, okay? Das betrifft vor allem Leute, die schon verheiratet waren und dann haben sie sich bekehrt. Wenn du dich jetzt bekehrst und dein Mann sagt, ich will von dir nichts mehr wissen, weil ich will von Gott nichts wissen, dann glaube ich, sagt uns die Bibel dann, okay, wenn er sich trennen will, dann
lass ihn gehen.
Okay, lass ihn gehen. Aber du nicht. Du bleib dran. Und es ist ein hoher Preis. Und deswegen überlegt euch das vorher. Weil die Zeiten kommen, garantiert, in jeder Ehe. Also ich weiß, wenn man jung ist, stellt man sich das super romantisch vor, alles, aber die Schwierigkeiten und die Zeiten, wo die Liebe nicht so da ist und wo man sich tierisch auf den Keks geht und diese Dinge, das kommt. Aber man kann auch wachsen und ich glaube, die Liebe kann auch wieder wachsen dadurch. Es ist ja oft so ein Wechselspiel zwischen, ah, jetzt sind die Gefühle nicht da und wieder neu verlieben und neu hingeben und unser Herz folgt ja oft unseren Entscheidungen nach. Und wenn du in deinem Denken, in deinem Herzen diese Scheidungstür offen lässt, ja, wie willst du dich neu verlieben in die Person, die gerade total schwierig ist? Das wird nicht funktionieren. Aber wenn du eine Hingabe machst und Entscheidungen triffst und David spricht von gebahnten Wegen in seinem Herzen, dann kann auch diese Liebe wieder neu wachsen in deinem Herzen und in seinem Herzen. Und bewirkt sich auch gegenseitig. Wenn du deinen Mann so liebst, dann wird ihn das, glaube ich, nicht kalt lassen. Aber die kurze Antwort ist nein. Okay. Ja.
Okay, bleiben wir bei. Och ja, komm, fangen wir mit dem harmlosesten an. Ist es ein guter Ratschlag vor der Ehe, auch mit dem Küssen zu warten? Wisst ihr was?
Das hört sich so krass an.
Wisst ihr was? Die Frage finde ich cool. Die Frage ist gut. Weil oft stellen wir eine andere Frage. Die Frage, die wir oft stellen, ist, wie weit darf ich gehen? Richtig? Hier die Frage ist es ein guter Ratschlag, nicht zu küssen? Ist das gut? Das ist, wenn du mit mir zum Bowling gehen würdest, okay? Und du würdest sehen, ich kriege immer wieder einen Strike und du würdest irgendwie das nicht so ganz hinkriegen und das wäre auch der Ball, würde mehr, der Ball, die Kugel, würde, siehst du, ich bowl nicht so gut. Und die Kugel würde auch immer wieder mal in den Rand, dann, und du würdest zu mir gehen und sagen, okay, sag mal, wie kann ich so dicht wie möglich am Rand spielen, ohne in die Gosse zu fallen und trotzdem unten noch alle 10 umzusäulen? Da würde ich dich angucken und würde sagen, hast du sie noch alle? Wie willst du denn, warum fragst du mich denn die richtige Frage? Und die ist, wie kann ich so gut wie möglich in der Mitte von der Bahn spielen, damit die Außen, die Gossen, bloß keine, überhaupt gar keine Gefahr da sind und damit ich auch wirklich alle 10 da unten treffe am allerbesten? Das ist doch die richtige Frage. Die Frage, wie weit darf ich gehen, ist eine falsche Frage. Die Frage ist nämlich, wie weit darf ich gehen, ohne dass was passiert? Wie dicht willst du am Rand spielen, ohne dass du runterfällst? Macht keinen Sinn, die Frage. Das ist eine falsche Frage. Es gibt falsche Fragen. Jawohl, das ist eine. Die Frage ist, wie dicht willst du gehen? Gut, jetzt sprechen wir über das Küssen. Wisst ihr was? Meine Schwester, die hat geheiratet und die hat ihren Mann, vor dem sie geheiratet hat, nicht geküsst. Sie hat auch keinen anderen vorher geküsst. Und die haben es geschafft. Und auf dem Hochzeitsvideo, das ist so krass.
Ist es das auf YouTube?
Ich weiß nicht, ob das auf YouTube ist.
Also ich weiß nicht, ob das ist, aber sie gibt in dem Kuss, das würde mich wundern, wenn das auf YouTube ist. Sie gibt ihm den Kuss und dann und das ist so krass. Und dann sind die auf Hochzeitsreise gefahren und sind dann auf dem Rückweg bei uns zu Hause vorbeigefahren. Nee, halt, gar nicht wahr. Die haben geheiratet samstags und dann sind die am Sonntagabend bei uns vorbeigefahren, haben bei uns in Stuttgart gewohnt, haben danach übernachtet und sind dann weitergefahren auf Hochzeitsreise. Und dann kamen die an und dann war sie, das Gesicht war eine komische Färbung. Das war um den Mund rum total rot.
Ja, das tut schon so ein bisschen weh. Die haben sich ja nur noch geknutscht. Aber ich sag, ich würde es aber nicht bereuen.
Der hat auch so einen mega, mega Bartwuchs. Also der, das ging einfach super schnell. Der musste sich alle zwei Stunden wieder rasieren. Aber sie hat gesagt, das war es wert. Das war so schön. So besonders, dieser Moment. Der war so schön. Ich würde mir nie anmaßen, dir zu sagen, hey, küss ihn oder sie nicht. Was ich dir raten würde, ist, halt dich rein. Was passiert mit deinem Kopf? Gerade ihr Männer, gerade ihr Jungs. Was passiert mit deinem Kopf? Dann und nachher. An was denkst du? Wenn du merkst, du hast Gedanken, die nicht in Ordnung sind, dann mach da den Stopp. Und du leitest, du führst in deiner Beziehung. Du bist der, der sagt, oh, 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 nicht weiter. Oh, hier gehen wir nicht weiter. Okay? Küssen, hey, ist wunderschön, ist eine wunderschöne Sache. Wenn du die bewahren kannst bis zur Ehe, auch wunderschön. Aber eine Regel oder sowas, überhaupt nicht. Sex. Ja? Wir können nicht früh genug anfangen, darüber zu reden.
Wenn sie das der Tagesmutter erzählt nächste Woche, die wird das denken.
Worüber reden die daheim?
Die Schneiders.
Die Bibel spricht, ich finde, die werden diese Worte immer wieder, sexuelle Unzucht oder Unreinheit, aber Unzucht ist so dieses Wort, was man immer wieder findet. Das griechische Wort ist Porneia. Geht es um jede sexuelle Aktivität, ob im Kopf oder im Körper, außerhalb der Ehe. Das ist die Bedeutung von dem Begriff. Sexuelle Unzucht. Okay? Und Leute, das schließt eine Menge Sachen ein. Da geht es nicht nur um mit jemandem zu schlafen. Aber es schließt nicht Küssen. Ja? Das war sehr praktisch. Okay, warum kann Sex vor der Ehe, wenn man eine Beziehung nur eingeht mit dem Ziel der Ehe? Und wenn man vorher schon lange zum Kennenlernen Zeit hatte?
Dann heirate doch.
Warum willst du nicht erst die Verpflichtung eingehen, die Gott gegeben hat, als Begrenzung, als... Warum? Macht doch gar keinen Sinn. Wenn du Sex haben willst, heirate doch. Wenn ihr euch so gut kennt. Warum denn nicht? Wo ist das Problem? Ja, wir sind noch zu jung. Okay, dann seid ihr vielleicht auch zu jung, um diese Verbindung miteinander einzugehen. Ja, nee. Ja, dann heirate doch. Ja, aber finanziell geht's doch nicht. Pff, geht alles. Geht alles. Ist alles möglich. Versteht ihr, wir haben die ganzen Ausreden, wir haben diese ganzen Gründe, warum wir Gottes Regeln nicht wirklich brauchen.
Im Prinzip ist es eine Ausrede, warum ich Sex will, ohne mich zu binden.
Und das Ding ist, Leute, das zu. Sex geht nur voll, er geht nur erfüllt und ihr Frauen wisst das viel mehr als ihr Männer. Weil wir Männer sind ein bisschen erst, wenn wir verheiratet sind, in einer Zeit Sex haben, vernünftig, ordentlich, so wie ihr antwortet. Dann lernen wir. Und dann verstehen wir. Das Ding ist, Sex wird erfüllt und richtig tief, wenn er in dem Rahmen von dieser Verpflichtung steht. Wenn ich mich dem anderen verpflichtet habe, wenn der andere sich mir verpflichtet hat, dann kann ich mich hingeben. Dann kann ich mich voll hingeben, ohne irgendwie Angst zu haben, ohne irgendwie Gedanken im Hinterkopf zu haben, ohne irgendwie... Leute, dann wird Sex erfüllt. Wenn ich ständig aber wieder Angst habe, oh, was ist, wenn der jetzt nicht bleibt? Was ist, wenn sie und oh, wenn da vielleicht noch ein anderer ist? Du wirst es nie genießen können. Das wird der größte Reinfall. Du wirst am Ende sagen, Sex ist Schrott. Und das ist nicht so. Das ist wirklich nicht so. Deshalb, okay.
Ja. man könnte natürlich auch fragen, woher weißt du wirklich so sicher, dass ihr zusammenbleibt? Ne? Ich kenne einige, die noch kurz vor der Hochzeit das geändert haben. Also, wie gesagt, wenn ihr heiraten wollt und euch schon so lange kennt, dass ihr das wisst, dass ihr das beide wollt, warum heiratet ihr denn nicht und geht dann ins Bett? Würde ich auch so sehen.
Hebräer 13, Vers 4 heißt, halte die Ehe in Ehren. Fliehe der Unzucht und halte die Ehe, das Ehebett in Ehren. Und das machst du jetzt schon, vor dem du verheiratet bist, hältst du dein Ehebett in Ehren. Das kannst du jetzt machen. Oder du besudelst das. Darum geht's. Gut. Selbstbefriedigung. Was sagt Gott zur Selbstbefriedigung? Das Ding ist, der erste Teil von Beut, der sagt dir schon, um was es geht. Der sagt dir auch, wo das Problem liegt. Selbstbefriedigung. Gott hat Sex gegeben für Mann und Frau. Das andere passt nicht. Für Mann und Frau. Okay? Und dann, wenn der Rahmen der Verpflichtung besteht, dann wird er auch erfüllt sein, dieser Sex. Aber wenn ich sexuell aktiv bin, außerhalb von diesem Rahmen, dann fange ich an zu denken, dass es bei Sex mich geht. Um mich geht. Wisst ihr was? Das ist die größte Lüge, die du beim Sex haben kannst. Dass du denkst, dass es um dich geht. Aber es geht nicht um dich. Das ist so krass. Wenn du in deinem... Merkt ihr, wie das Thema ist?
Mama.
Das ist mega wichtig heute.
Mama.
Sex. Erfüllter Sex wirst du haben, wenn dein einziges Ziel ist, deinen Ehepartner glücklich zu machen. Wenn du das lebst, in deinem Ehebett, dann wirst du so dermaßen erfüllt sein, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Weil er und sie genau dasselbe. Sie das genau er. Ihr das tut, was Gott euch sagt, und das ist anderen höher stellen als sich selbst. Und wenn dieses Gebot, das ist das Ehe, das ist die Überschrift für Ehe, einer dient dem anderen, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Epheser 5, 21. Wenn du das lebst im Bett, und wenn das in der Ehe geht mit dem Bett, dann wird das der Hammer. Und ich verspreche, wird das der Hammer. Dann wird das der absolute Hammer. Das passiert nämlich, wenn ich dem anderen diene und das Ziel auf den anderen habe und ziehe auf mich. Leute, es gibt nichts, was erfüllender ist als das. Und das ist der Ausdruck von Ehe, dass ich dem anderen höher achte als ich selbst. Dass ich das Ziel habe, dass es dem anderen gut geht. Deshalb funktioniert Scheidung dann auch nicht. Bei Scheidung geht es um mich. Ich kriege nicht mehr, was ich will, also gehe ich. Ich kriege nicht mehr, was ich will, und deshalb habe ich keinen Sex mehr. Ich kriege nicht mehr, was ich will, deshalb. Ich will dem anderen gehen, ich will dem anderen gehen. Leute, ich verspreche euch. Der Hammer, der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ja? Und das wird noch besser. Und das ist aber dann, wenn das in dieser Verpflichtung ist, in dieser Ehe. Sex wird so krass genial, wenn du das in dieser Verpflichtung willst. Leute, echt, hört mir zu. Ich wünschte mir, hätte das jemand gesagt in eurem Alter. Ernsthaft, ich wünschte mir, hätte das jemand so deutlich gesagt, als ich so alt war wie ihr. Ich hätte mir so einen Schrott ersparen können. Ich habe bald für 7, 8 Jahre, Leute, hört mir zu, für 7, 8 Jahre habe ich mit den Konsequenzen leben müssen in meiner Ehe. Weil ich sowas nicht gehört habe und sowas nicht gelebt habe. Meine Ehe hat darunter gelitten. Ganz massiv. Ich bin so froh, dass Gott heilt. Dass Gott wiederherstellt. Und dass er uns lehrt, dass er uns zeigt, was richtig ist. Das ist so krass. Das ist so krass, wenn einer dem anderen liebt.
Okay. Amen. Dann haben wir da noch eine Frage. Ich denke, da werden wir vielleicht unterschiedliche Ansichten sein. Was denken Jungs zu Freundschaften zwischen Mädels und Jungs? Also ich nehme mal an, hier jetzt nicht romantische Freundschaften sind da mit gemeint. Okay, was denkt ihr? Lenz.
Also die Mädels haben hier oben so ein Video gesehen, glaube ich, da geht jemand rum mit Mikrofon und interviewt Mädchen und auch Jungs, was sie darüber denken. Und die Tendenz in dem Video war ganz klar, dass die Jungs sagen, sowas gibt es nicht, ja, nur Freundschaft zwischen Jungs und Mädels. Und die Mädels denken, natürlich gibt es das, ja, natürlich können wir Freunde sein. Ich habe das auch anders erlebt, also nämlich das, also eigentlich genauso, dass es nicht geht. Ich habe immer ein Mädchen verehrt früher, was immer nur Freund sein wollte, war sehr frustriert. habe es auch nicht gut kommuniziert, glaube ich. Aber es gibt auch, und da kommt jetzt auch Günther hier ins Spiel, der sagt, er sagte gleich noch, dass es auch noch anders geht. Und das denke ich auch, es gibt durchaus da Konstellationen, wo das eher auf so einer kumpelhaften Schiene bleibt. Aber ich denke, an einem Punkt, wo man viel Zeit zu zweit verbringt, ist es schwierig. Wir hatten mal eine Konstellation bei uns gehabt, wo wir mit Freunden ins Kino gehen wollten. Katrin kam später und ich wäre mit einer Freundin alleine im Kino gewesen. Und da habe ich ihr gesagt, Emmy, mir kommt das komisch vor. Wir kennen uns gut, wir sind Freunde, aber Emmy, ich möchte das nicht. Ja? Also man kennt das auch, das Phänomen, dass wenn man Mann und Frau auf einer Insel aufsetzt, ganz egal wer das ist, je länger die da zusammen sind und nur sich selber sehen, die entwickeln einfach Gefühle füreinander. Das hat auch Gott auch so ein bisschen in uns hineingelegt, dass sowas passiert. Da muss man differenzieren. Wie weit geht das da und wie viel Zeit verbringt man zu zweit? Was lässt man dazu? Solange es auf einer kumpelhaften Schiene bleibt, denke ich, ist das unbedenklich. Vor allem schon dann, wenn andere noch mit dabei sind, wenn man nicht immer zu zweit ist. Aber man kann da einfach auch eine Grenze überschreiten und da hört es dann auf.
Ja. Also ich und meine Frau, wir sind da unterschiedliche Ansichten. Das war so ein Thema, als wir uns kennengelernt haben. Auch weil meine Frau von ihrem, weiß nicht, Gemeindekultur-Hintergrund her, sie hatte nie Freundschaft mit Jungs auch. Die war immer nur in Mädelklicken. Und ich hatte eine gute Freundin, mit der ich zusammengearbeitet habe hier, so 4 Jahre lang, wo ich sagen kann, wir waren wirklich gute Freunde. Und da war jetzt, also für mich, wirklich nicht irgendwo Hintergedanke oder irgendwelche Absichten. In dem Sinn hat es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, jetzt, wo ich verheiratet bin. Da bin ich skeptisch. Ich weiß nicht, ob man so ganz 100% Regeln aufstellen kann da.
Aber du musst, glaube ich, wieder zurückkommen. Wenn du ein Mädel bist, warum willst du Freundschaften mit Jungs? Das müsst du dir überlegen. Warum willst du die? Was bringen die? Warum geht's dir? Und das ist oftmals einfach die Anerkennung, weil das machen wir. Wir erkennen euch an, weil ihr Mädels seid. Ja? Entweder sind wir charmant zu euch oder irgendwas. Ja, so. Wenn das etwas ist, was dich reizt, warum du, ja, dann solltest du echt Gedanken darüber machen, warum willst du Beziehungen mit Jungs? Sei da echt ehrlich und schonungslos mit dir selbst. Weißt du? Und sobald du anfängst mit der Entschuldigung, ja komm, ist doch nicht so schlimm und kann man doch haben und so, dann hört sich das an, als ob da was anderes ist. Ja? Und das ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut für dich. Ja? Und das Ding ist, Leute, aufgrund von dem, wie wir gerade in unserer Technologie sind, ist es so, hey, hört mir zu, das ist total wichtig, gerade ihr Mädels. 19 von 20 Jungs sind beschäftigt mit Porn. Die Frage ist, wie willst du gesehen werden? Der danach abhängig ist von Pornografie, der sieht dich nur als das, was er braucht für sich. Und deshalb ist auch wichtig, wie ziehst du dich an? Leute, ich will nicht gesetzlich werden, ich will nicht irgendwie in ein Extrem, aber das Ding ist, was willst du? Was willst du als Mädel? Wie willst du gesehen werden? Wie willst du gesehen werden? Das ist einfach die Realität in der Welt, in der wir heute leben. Und deshalb ist die Tendenz von so vielen Jungs eben nicht nur einfach nur eine Freundschaft. Ja? Und hey, das fühlt sich gut an. Wenn man die Jungs hat, die, hey, die einen mögen und die so ein bisschen charmant sind. Ja?
Ja, nee, ich habe doch nicht, will nie was mit dem haben.
Aber das ist schön. Aber irgendwie ist das schön, wenn der mich umgarnt, wenn der mich umschaut. Ja? Der um mich rumtänzelt irgendwie. Das ist schön. Aber das Ding ist, wenn du damit spielst, wenn du damit als Mädel spielst, dann hast du ein ganz großes Problem. Weil du kannst am Ende nicht mehr unterscheiden. Du kannst nicht mehr sehen. Und dein Blick, auch Jungs gegenüber, verändert sich. Und du bist nicht mehr in der Lage, dann, wenn es darauf ankommt, Entscheidungen zu treffen, kannst du nicht mehr Klarheit treffen. Wer ist der, der sich mir verpflichten kann? Weil er stark genug ist. Wer ist der, der wirklich mein Mann sein kann, dem ich mich verpflichten will? Das sehe ich immer wieder, Leute. Passt da auf euch auf, besonders ihr Mädels. Passt da echt auf. Ihr seid zu kostbar. Okay?
Okay?
Das ist ein guter Punkt, von der Motivation her zu denken. Ich denke, das ist auch wirklich die Antwort dafür. Also mit dem, oder der Frau, von der ich gesprochen habe, wir waren nicht gute Freunde, um gute Freunde zu sein. Wir haben gemeinsam Gemeinde gebaut und in dem Prozess sind wir gute Freunde geworden. Ja, genau, was ist die Motivation? Das ist eigentlich die richtige Frage, warum will ich? Und da gab es noch eine Frage, hier geht in dieselbe Richtung. Was ist die Grenze zwischen Freundschaft und Beziehung? Wo hört es auf? Was denn, spätestens wenn einer der beiden sich verliebt, ist es wohl...
Frag ihn, würdest du mit mir eine Beziehung eingehen, wenn er sagt, ja, weißt du, wo du bist. Aber natürlich darfst du ihn nicht direkt fragen. Du kannst, sag ihm nicht vorher, du, wenn du eigentlich was von mir willst, will ich keine Beziehung mit mir, dann wird er dir natürlich sagen, was du hören willst. Geh zu einem Freund von ihm, sagst du mal, will der was? Und dann hast du deine Hand.
Ja, nee. Das weiß der Freund doch nicht. Und nee.
Das Ding ist, eigentlich magst du das so ein bisschen. Spiel nicht damit. Leute, spiel nicht damit. Echt nicht. Was ist deine Motivation?
Das war's. Gut. Seid ihr zufrieden? Gibt es noch eine spontane Frage jetzt so? Sonst binden wir den Sack an dieser Stelle zu.
Aber danke für die Fragen. Das
waren sehr gute Fragen, ja. Ich hoffe, wir konnten sie so halbwegs beantworten. Also, wenn es da noch Gesprächsbedarf gibt, kommt doch einfach nachher noch persönlich auf uns zu. Wir sind noch da. Reden wir gerne auch noch weiter mit euch.